HACCP, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum HACCP-Podcast. Ich bin Karin Prinz. In diesem Podcast beantworte ich jede Woche eine Frage, die mir KundInnen oder Schulungsteilnehmende stellen. Ja, diese Woche keine Frage, sondern eine Feststellung. Der neue FSSC 22.000 in der Version 7 ist da. Am 1. Mai 2026 wurde der neue FSSC-Standard in der 7. Version veröffentlicht. Ich werde euch heute mal kurz die Änderungen zusammenfassen. Es sind gar keine so ganz, ganz großen wesentlichen Änderungen, deswegen wird die Umstellung nicht so schlimm werden, aber ja, ändert sich halt alles immer wieder mal ein bisschen bei den Normen. Die wichtigste und für die zertifizierten Betriebe mit dem höchsten Aufwand verbundene Änderung ist die neue ISO 22002 mit den Präventivprogrammen. Also, keine Sorge, die Präventivprogramme sind in der Norm, finde ich, sehr gut beschrieben und da ist auch nichts gefordert, was nicht branchenüblich wäre. Das meiste habt ihr eh schon im Unternehmen. Ja, aber es bedeutet eben ganz konkret, dass ihr euch die Norm kaufen müsst, ihr die PAPs in eure Systeme übernehmen müsst und regelmäßig verifiziert. Also immer wieder guckt, ob diese Regeln auch eingehalten sind. Und ja, da gibt es ein paar Änderungen in den Präventivprogrammen. Ja, teilweise noch differenzierter, teilweise ein bisschen genauer und da hat sich eben ein bisschen was getan. Achtung, da gibt es auch sehr viele von dieser ISO 22002. Es gibt diese Basisnorm, die ISO 22002-100. Und dann gibt es zum Beispiel die ISO 22001 für die Lebensmittelhersteller. Und es gibt die 22002-4 für die Verpackungshersteller. Für Händler ist dies die Nummer 7 am Ende, für Futtermittelhersteller die Nummer 6, für Logistiker die Nummer 5 etc. Also du musst gucken, in welcher Branche, unter welchem Scope falle ich, in welcher Branche bin ich tätig und dir dann diese Normen kaufen. Ja, gibt es bei DIN Media gegen Geld, diese ISO-Normen. Ja, und jetzt zu den Änderungen in diesen FSSC-Anforderungen. Ja, der FSSC verweist also in seiner Version 7 nur auf die neuen Präventivprogramme. Zu den Präventivprogrammen werde ich mal einen separaten Podcast aufnehmen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Ja, und in diesen FSSC-Anforderungen im Scheme gibt es natürlich auch Änderungen. Zum Beispiel, dass Labore, mit denen ihr zusammenarbeitet, nach ISO 17025 akkreditiert sein müssen. So, kriegen wir hin. Können wir abfragen bei den Laboren. Wir arbeiten mit professionellen Laboren zusammen. Dann ist neu die Regelung, dass wenn es zu Kontaminanten keine gesetzlichen Regelungen gibt, dann sollen wir die Grenzwerte auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen definieren. Also ein ganz großes Beispiel ist ja hier das Thema Allergene. Ja, in eurem HACCP-Plan habt ihr vielleicht Grenzwerte für Allergene oder für mikrobiologische Kontamination stehen. Wir haben aber in Europa keinen Grenzwert für alle Allergene. Nur für Gluten und Sulfite, aber für zum Beispiel Milch haben wir keinen Grenzwert. Wenn ich jetzt also hier einen Grenzwert aufschreiben will für mein Unternehmen, dann muss ich ein bisschen Literaturrecherche betreiben. Ja, ich gucke also, was gibt es dazu, was gibt es für wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und bei den Allergenen werden wir irgendwann über das Vital-Konzept stolpern, was hier also keine gesetzliche Vorgabe ist, aber so, dass, ja, heutzutage übliche. Vital ist eine Abkürzung, steht für Voluntary Incidental Track Allergen Labeling. Also auf Deutsch eine freiwillige Kennzeichnung der unbeabsichtigten Kontamination mit Allergenen. Dieses Vital-Konzept stammt aus Australien und da hat man eben Schwellenwerte festgelegt, die auf medizinischen Untersuchungen von Allergikern beruhen. Also man hat wirklich Allergikern Allergene ausgesetzt und geguckt, ab wann, ab welcher Spur bekommt eine körperliche Reaktion. Solch einen Wert kannst du dann also für deinen HACCP-Plan verwenden. prüfe nach, woher du diesen Grenzwert hast, prüfe die Quellen und guck, dass es eben auf wissenschaftlicher Basis erstellt wurde. Ja, also mach da einen validierten Grenzwert rein und nicht Quelle YouTube, Quelle Internet, sondern wirklich ein bisschen Literaturrecherche betreiben. Ja, dann gibt es eine neue Anforderung zum Thema, wenn ihr Etiketten oder Produkte bedruckt. Wenn ihr Etiketten erstellt oder Produkte im Betrieb bedruckt, dann muss es selbstverständlich eine Kontrolle des Druckbilds geben. Es könnte ja sonst vorkommen, dass ihr alte Druckdaten verwendet, die nicht mehr mit der aktuellen Gesetzgebung übereinstimmen. Ich denke, das haben die Unternehmen auch bisher schon korrekt umgesetzt, aber die Anforderung wurde jetzt klarer formuliert. Das heißt, hier solltet ihr nochmal nachschauen, wenn das bei euch zutrifft, ob ihr das auch ordentlich dokumentiert. Ja, bei Food Defense und Food Fraud wurde jetzt ergänzt, dass die Personen, die für diese Systeme im Unternehmen verantwortlich sind, eine angemessene Kompetenz und angemessenes Wissen vorhanden sein müssen. Das wird im Audit in der Praxis meistens geprüft durch Teilnahmenachweise an Schulungen. Also meldet euch gerne zu einem meiner Food Defense und Food Fraud Webinare an. Euer Vorteil, ihr erhaltet dann so einen Schulungsnachweis fürs nächste Audit und auch gleich direkt nutzbare Vorlagen. Ja, was sich durch die Standards momentan durchzieht, das Thema Lebensmittelsicherheitskultur hat einen höheren Stellenwert. Und ja, in der FSSC steht jetzt auch ganz klar drin, das Management muss auch die notwendigen Ressourcen, Zeit und Geld, für die Förderung einer positiven Lebensmittelsicherheit und Qualitätskultur zur Verfügung stellen. Also hier bekommt der Standard ein Stück weit mehr Macht. In der Praxis habe ich es leider auch schon erlebt, ja, dass diese Lebensmittelsicherheitskultur irgendwie ja, die QM-Abteilung kämpft und macht und tut und versucht da irgendwie was zu bewegen und was zu machen, aber die Geschäftsführung bremst da aus und wenn dann der QMB kommt und sagt, Mensch, ich würde da gerne eine Schulung oder mal eine Veranstaltung machen und die Geschäftsführung sagt, nee, für sowas haben wir keine Zeit, die Maschinen müssen laufen. Das ist sehr frustrierend. Und hier kriegt jetzt der Standard so ein bisschen Macht und dann können wir im Audit hierzu auch eine Abweichung formulieren und können also ein Stück weit die Geschäftsführung auch ein bisschen zwingen, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja, es muss ein nachweisbares Engagement des gesamten Personals, aller Mitarbeitenden für die Produktion und den sicheren Umgang mit Lebensmitteln erkennbar sein. Das bedeutet, dass im Audit das Verhalten der Mitarbeitenden beobachtet wird. Und eben wie schon gesagt, die Lebensmittelsicherheitskultur hat einen höheren Stellenwert. Sie wird immer wichtiger. Zum Thema Lebensmittelsicherheitskultur habe ich auch schon separate Podcasts aufgenommen. Zum Beispiel Folge 15 und Folge 42. Wenn dich das näher interessiert, hör doch da mal rein. Ja, dann haben wir neue Prinzipien für Unternehmen, die Primärverpackungen designen. Ja, da wurden jetzt vier Prinzipien aufgeschrieben. Das erste Prinzip lautet wirksame Eindämmung und Schutz des Produkts vor Verderb und Beschädigung in allen Schritten der Lieferkette. Was ist hier gemeint? Nun ja, wenn die Verpackung so dünnwandig ist, dass die Hälfte der Joghurtbecher auf dem Transportweg kaputt geht, ist weder das Produkt ausreichend geschützt, noch beugt es der Verschwendung vor. Ja, also ich muss mein Produkt ordentlich designen. Die zweite Vorgabe lautet, die Haltbarkeit des verpackten Produkts muss erhalten sein und das Ziel ist, die Haltbarkeit zu verlängern. Hier wäre ein Beispiel, dass zum Beispiel Dosen für Nahrungsergänzungsmittel lichtundurchlässig sein sollten, damit die Vitamine länger erhalten bleiben. Ja, die dritte Vorgabe ist, den Lebensmittelverlust und die Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Ihr kennt alle diese Ketchup- oder Mayonnaise-Verpackungen, die man nicht komplett entleeren kann, ohne sie mit Gewalt aufzuschneiden oder sich die Finger zu verbiegen. Ja, also genau hier es soll die Verpackung so designt sein, dass der Kunde sie auch wirklich entleeren kann. Und die vierte Vorgabe lautet, eine klare Kommunikation mit den Verbrauchern über den Umgang, die Lagerung und die Zubereitung von Lebensmitteln. Wie gesagt, hier geht es um das Design der Verpackung. Also ja, Zubereitungsempfehlungen müssen verständlich sein. Lagerhinweise müssen verständlich sein. Man sieht jetzt schon, dass immer mehr Unternehmen hier mit Bildchen, mit Bild-für-Bild-Anleitungen arbeiten. Also klare Kommunikation mit den Verbrauchern. Diese vier Prinzipien, die hier der FSSC vorschreibt, sollen beachtet werden. Er schreibt aber gleich drunter, die dürfen natürlich keine negativen Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit haben. Sprich, wenn ich eine Verpackung so gestalte, dass der Verbraucher sie am Schluss komplett entleeren kann, dadurch aber die Haltbarkeit reduziert wird, weil die Öffnung jetzt vergrößert wurde, dann hat die Lebensmittelsicherheit Vorrang. Es bleibt also immer noch zu diskutieren im Unternehmen, wer gewinnt, Marketing oder Lebensmittelsicherheit. Ja, beim Thema Lebensmittelverschwendung verlangt die Norm jetzt, dass ihr klare und messbare Ziele mit definierten Zeitplänen habt. Hier solltet ihr euch also auf jeden Fall mal hinsetzen und Zahlen, Daten und Fakten sammeln. Ja, zum Beispiel, wie viel Ausschuss haben wir denn? Wie viele Lebensmittel werden bei uns weggeschmissen? Wie groß sind unsere Spülmengen, Spülchargen? Denn erst wenn ich meine Ist-Daten habe, kann ich die Ziele für die Verringerung der Lebensmittelverschwendung festlegen. Und ich erlebe in der Praxis häufig, dass die Unternehmen gar nicht wissen, wie viel Verlust sie haben, wie viel Verschwendung. Natürlich versucht jedes Unternehmen, die Verluste so gering wie möglich zu halten, weil es ja auch Geld ist in dem Sinne, was man wegwirft. Aber hier will die FSSC in Zukunft klar messbare Ziele mit definierten Zeitplan. Das heißt, ihr werdet ein Thema Lebensmittelverschwendung, werdet ihr mit reinnehmen in euer Management Review und werdet dazu auch ein messbares Ziel aufschreiben müssen. Also sammelt schon mal Daten, damit ihr dann auch ein Ziel formuliert könnt. Das waren im Wesentlichen die Änderungen im neuen FSSC-Standard. Dann ändert sich natürlich auch das ein oder andere für die Zertifizierungsstellen, zum Beispiel die Kalkulation der Auditdauer. Hier ist die Verkürzung der berechneten Audittage nicht mehr zulässig. Wir können also nicht mehr ganz so viel uns kleinrechnen und Auditdauer verkürzen. Und ein ganz, ganz großes neues Kapitel, was bisher gar nicht drin war, ist ein ganzes Kapitel zur Nutzung von KI, künstlicher Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence. Und zwar schreibt hier der Standard, wenn im Zertifizierungsprozess künstliche Intelligenz verwendet wird, dann muss die Zertifizierungsstelle über eine definierte KI-Politik verfügen, um den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI zu gewährleisten. Also man benötigt für den Einsatz von KI als Zertifizierungsstelle eine Risikobewertung. Identifizierte Risiken müssen angemessen gemildert, Maßnahmen umgesetzt und auch überprüft werden. Das würde ich nicht nur Zertifizierungsstellen empfehlen, sondern auch jedem Unternehmen, sich kurz zu überlegen, was sind denn die Risiken, wenn wir KI verwenden und was können wir tun, damit diese Risiken möglichst klein werden. Für die Zertstellen ist es hier genau geregelt im FSSC, dass eben die KI-Systeme, die angewendet werden, vor dem Einsatz eben auch validiert werden müssen und dass der Einsatz von KI-Systemen auch transparent gemacht werden muss. Das heißt, wenn eure Zertifizierungsstelle zur Erstellung des Auditberichts KI verwendet, dann muss sie euch das gegenüber auch transparent darstellen, also auch sagen, dass die KI verwendet wurde. Also das muss die Zertifizierungsstelle offenlegen gegenüber der zertifizierten Organisation, dem FSSC und gegenüber den Akkreditierungsstellen. Nein, es sind keine riesigen Änderungen im FSSC, haben wir auch nicht erwartet. Wir haben eine Übergangsfrist von 12 Monaten, das heißt ab dem 1. Mai 2027 müssen alle Audits nach Version 7 stattfinden. wie gesagt, keine riesigen Änderungen, trotzdem mal damit beschäftigen, sich die PAPs in der ISO 22002 angucken, schauen, inwiefern betrifft uns das, wie ist bei uns, wie sind wir aufgestellt mit den Zielen zur Lebensmittelverschwendung. Also guckt euch einfach diese Themen kurz an und dann werdet ihr auch keinen Stress haben bei der Umstellung, beim nächsten Zertifizierungsaudit. Ja, wenn du konkrete Fragen hast oder Unterstützung bei der Umstellung brauchst, kontaktiere mich am besten per E-Mail unter info@karin-prinz.de. Ich freue mich immer über die guten Fragen von euch für meinen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!
HACCP, der Podcast.